herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles wird Strom. Wir sprechen heute darüber, wie man extrem viel Energie sparen kann und das zu einem kleinen Preis. Jeder redet über Solaranlage und Wärmepumpe, aber was, wenn ich dir sage, dass du oft erst 20-30% der Energie sparen kannst, ohne Zehntausende Euros auszugeben? Welche Maßnahmen wirklich den größten Effekt haben und warum viele Hausbesitzer ihr Geld an der falschen Stelle investieren, darüber sprechen wir heute mit Carsten Herbert, dem Energiesparkommissar. Ich freue mich riesig, dass er da ist und wir haben euch ein paar interessante Fragen zusammengestellt. Und bevor es losgeht, einen kurzen Hinweis von unserem heutigen Sponsor.
Und das ist heute GoE mit ihren genialen Ladelösungen für Elektroautos, um die Elektroautos unterwegs immer sicher und zuverlässig aufzuladen. Und ich muss an der Stelle auch mal sagen, ich habe die GoE-Produkte schon benutzt, bevor sie uns überhaupt hier unterstützt haben. Also aus voller Überzeugung finde ich die Produkte echt genial. Da gehört zum Beispiel so eine Gemini Flex dazu. Die kann man unterwegs überall hin mitnehmen. Und noch mit so einem Adapter-Set kann man dann wirklich überall laden. Das habe ich auch schon gemacht, ja. Also selber schon im Skigebiet im Winter hier an so einer Drehstromsteckdose geladen. Schuko-Steckdose findet man überall, geht zwar langsam, aber hey, man hat Strom. Und sogar im Camping hier mit so einem Adapter funktioniert das wunderbar. Also GoE finde ich wirklich eine tolle Marke, die ich bedingungslos unterstützen kann. Auch das Team dahinter ist großartig. Sie unterstützen uns im Prinzip seit Anfang an hier beim Podcast. Deswegen vielen lieben Dank an der Stelle. Und wenn ihr noch geniale Ladelösungen sucht, wisst ihr jetzt wo.
So, moin Carsten, ich grüße dich ganz herzlich. Schön, dass du da bist.
Moin Felix, ich freue mich auch hier zu sein. Klasse, dass wir heute zusammengekommen sind.
Ja, du hast mich angerufen, beziehungsweise wir haben gesprochen oder mal wieder telefoniert. Wir kennen uns ja jetzt auch einige Zeit und hast gesagt, Felix, ich schreibe hier gerade ein Buch. Es müssten eigentlich viel mehr Leute wissen, dass sie gar nicht so viel Geld ausgeben müssen, um Energie zu sparen und das teilweise wirklich happige Beträge sind. Das kommt natürlich auch immer auf den Energieverbrauch an. Und du hast gesagt, gut, ich habe da mal ein Buch zugeschrieben. Das ist, glaube ich, auch noch gar nicht auf dem Markt. Wir sind, oder es kommt noch auf den Markt. Vielleicht, da hast du so ein paar Maßnahmen, im Grunde 25, du nennst es Low-Hanging Fruits beschrieben, wo wir heute mal so ein Stück weit durchgehen können, ganz knick und knackig, und wo du mal sagen kannst, was ist denn eigentlich das Problem, oder?
Ja, genau, das wollen wir heute mal machen. Und das Thema, das treibt mich auch schon sehr viel länger um. Also nicht erst seitdem ich das Buch jetzt in Angriff genommen habe, sondern das Thema, das treibt mich im Prinzip schon mal ein komplettes Energieberatungsleben an. Und es waren immer so die Maßnahmen, wo ich gedacht habe, in meinen Energieberatungen, Mensch, ihr habt so viele Kleinigkeiten, die ihr hier noch tun könnt, macht das doch zuerst, bevor ihr die ganz großen Sachen macht. Und irgendwann kam halt die Idee auch zu sagen, okay, man könnte das ja auch einfach mal alles zusammenfassen, was ich quasi immer so gesammelt habe über die vielen, vielen Jahre. Und das habe ich auch immer in meinen Vorträgen zum Beispiel immer mit eingebaut, selbst wenn es ums Thema Wärmepumpen geht, ne? Weil Wärmepumpen, wir wissen es, je weniger Energie ich verbrauche, beziehungsweise je niedriger die Temperaturen sind, die ich zum Heizkörper schicken muss, umso besser ist es für die Effizienz von der Wärmepumpe. Also es spielt auf ganz vielen Ebenen, spielen diese gering investiven Maßnahmen eine Rolle. Und meine Idee ist einfach auch das Thema Energiesparen mal ein bisschen von der anderen Seite zu sehen. Weil wenn du Leuten sagst, hier, Dämmung, Hausdämmung, Fensteraustausch, da gibt es gleich so diese Idee, wow, Energiesparen ist extrem teuer. Ne? Das ist sofort der erste Reflex, so, ach, das kann ich mir eh nicht leisten. Und um so ein bisschen das Wissen unter die Leute zu bringen, dass es doch geht, man muss einfach ein bisschen abseits von dem Zeug, was so Mainstream ist, was jeder kennt, Dachdämmung, Wanddämmung, Fensteraustausch, einfach mal so ein paar andere Sachen machen und dann hat es einen Rieseneffekt und das ist kaum bekannt.
Und was glaubst du denn, warum wird beim Thema Sanierung so viel Geld an der falschen Stelle ausgegeben oder was beobachtest du denn, was sind so die größten Fehlentscheidungen?
Ja, es ist einfach so, zum Beispiel in der Energieberatung, ne? Das ist ein strukturelles Problem. In der Energieberatung werden ja auch kaum gering investive Maßnahmen, also diese Low-Hanging-Fruits, erklärt und ich sag mal, in diese Beratungsfunktion mit eingebaut und quasi die spielen da eigentlich keine Rolle, sondern es geht immer um die großen Maßnahmen, die dann förderfähig sind, wofür die Finanzierung irgendwie organisiert werden muss. Ne? Und das hat über die vielen Jahre und Jahrzehnten, die vergangenen, zu einem bisschen, ich glaube, verschobenen Bild zum Thema Energiesparen in Gebäuden oder Energieeffizienz in Gebäuden geführt. Und dieses Bild muss einfach ein bisschen zurechtgerückt werden.
Weil wahrscheinlich damit dann auch wenig Geld verdient wird, wenn man nur kleine Sachen macht.
Ja, exakt. Also genau, das ist auch ein Grund, ne? Also mit dem viel Geld verdient wird, die Maßnahmen, die teuer sind, die werden natürlich auch überall kommuniziert, ne? Weil Menschen, Firmen die Möglichkeit haben, darüber Gewinne zu generieren. Und mit kleinen Maßnahmen, die nichts kosten, lässt sich ja nichts verdienen. Also wer sollte die kommunizieren? Die Wirtschaft zumindest nicht.
Ja, genau. Also es ist halt sozusagen ein self-fulfilling prophecy. Wenn du nur über das eine redest, dann wird auch nur das eine gemacht, so ungefähr. Ne?
Ganz genau.
In deinem Buch listest du ja so eine ganze Reihe von Sachen auf und die hast du sogar am Ende von dem Buch, ich bin ja bis zum Ende gekommen, ist ja klar, hast du die nochmal in einer wirtschaftlichen Reihenfolge sozusagen aufgelistet. Also welche drei Maßnahmen würdest du denn jedem Hausbesitzer, sage ich jetzt mal, sofort empfehlen? Laut deiner Übersicht hast du da ja einige Dinge sozusagen, die relativ günstig sind oder auch fast gar nichts kosten,
oder die man teilweise
selber machen
kann.
Ja, also einfach so, wo du so denkst, okay, das ist ja easy peasy. Was sind das so für Sachen, die du sagst, die besten drei, du kannst natürlich auch viel mehr nennen. Ich habe da schon so ein bisschen geluschert, da ging es um Heizkurven, da ging es um Abgleiche, hydraulische. Was sagst du den Leuten, wenn jemand
also
zu dir kommt und sagt, ich brauche Hilfe?
Muss man ja ganz klar sagen, es ist ja jedes Haus, jede Wohnung hat andere Rahmenbedingungen. Wir finden ja nicht überall dieselben Dinge vor, die im Argen sind oder wo man rangehen kann. Also nicht überall sind dieselben Potenziale. Deswegen ist so eine Reihenfolge, die drei besten Tipps, die gibt es eigentlich nicht, weil von den 25 werde ich bei mir zu Hause vielleicht nur 5 oder 10 oder maximal 15 überhaupt umsetzen können. Also nicht alle sind überall relevant. Und deswegen muss man erstmal gucken, was ist denn bei mir zu Hause relevant? Und wenn man diese Liste hat, und dann kann man quasi von oben die mit der höchsten Rendite einfach von oben nach unten so durchgehen und sagen, ach, das ist mal bei mir möglich, das ist bei mir möglich und die 5 Sachen sind auch bei mir möglich. Und dann kann ich das quasi anhand der Rendite vielleicht sogar von oben nach unten abarbeiten. Und,
das ist cool.
Ja, also wir können jetzt, wenn du sagst jetzt drei Maßnahmen, die wir da drin haben, ich mache mal eine Sache zum Beispiel, du hast eben schon gesagt, Einstellung der Heizkurve. Wir haben Millionen Heizungen bei uns im Land und wir schätzen oder es wird geschätzt, dass zwischen 70% und 80% der Heizungen noch nicht optimal eingestellt sind auf die Bedingungen vor Ort. Ja, also das Haus, jedes Haus ist unterschiedlich. Wenn ich eine Heizung einbaue, muss ich der Heizung sagen, was wird denn hier für eine Temperatur, bei welcher Außentemperatur, also quasi bei welchem Klima gebraucht. Jede Heizung hat diese Funktion eingebaut. Die wird kostenlos quasi mitgeliefert. Aber sie wird nicht genutzt. Und die wenigsten Menschen wissen gar nicht, dass ihre Heizung nicht optimal eingestellt ist. Das hat in der Vergangenheit kaum eine Rolle gespielt, weil Energie über Jahrzehnte fast gleichbleibend teuer war. Also es ist gefühlt immer billiger geworden, wenn man es an die Kaufkraft mal anlehnt. Die Kaufkraft ist gestiegen, die Energiepreise sind gleich geblieben. Und jetzt erst, wir diese Energiekrisen hatten in den letzten Jahren, Ukraine, Iran, jetzt auf einmal spült so ein bisschen diese kleinen und cleveren Maßnahmen nach oben. Und da gehört eben auch ganz vorne dabei die Heizkurveneinstellung. Warum? Weil wir mit der einfach der Heizung sagen können, guck mal da, du musst gar nicht so viel Wärme produzieren, sondern es reicht vielleicht nur so viel, weil das reicht aus, um die Temperatur, die ich in meinem Haus brauche.
Wir sind ein Podcast, du musst das jetzt erklären, weil das Handzeichen, was du gemacht hast, das hat keiner gesehen.
Ach so, ich dachte,
das hat keiner gehört.
Ich hab gedacht, wir filmen das und es wird auch filmisch.
Ja genau, wir filmen das auch, aber die meisten Leute, und ich muss mich ganz doll bei euch allen bedanken, die hören uns tatsächlich. Also ich wurde jetzt so oft angesprochen, auch auf Messen, dass die Leute gesagt haben, Mensch, ich habe hier deinen Podcast gehört und jetzt sehe ich dich hier in live. Ich wusste gar nicht, dass du YouTube machst. Ja, also okay. Das ist wirklich irre, wie viele Aufrufe wir da haben und danke auch fürs ganze Teilen, dass ihr uns da so fleißig unterstützt und auch Zuschriften macht und was für Themen wir spielen. Carsten, sag doch nochmal von so viel zu so viel
okay.
mit deiner Hand. Was genau. hast du denn gerade damit gemeint?
Also, eine Heizung produziert ein gewisses Maß an Wärme beziehungsweise an Temperatur, die zum Heizkörper geführt wird. Und die ist meistens sehr viel höher als am Heizkörper tatsächlich gebraucht wird. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel am Heizkörper, um das Zimmer warm zu bekommen, nur 35 Grad bräuchten und am Heizkörper kommen aber 45 oder 50 an, dann müssen wir eine viel höhere Temperatur produzieren, als am Ende gebraucht wird. Und diese Differenz zwischen dem, was gebraucht wird und dem, was tatsächlich produziert wird, verursacht zusätzliche Verluste. Ne? Da geht also mehr Wärme durch den Schornstein verloren, es geht mehr Wärme verloren über den Heizkessel, der diese Wärme erzeugen muss, es geht mehr Wärme verloren über die Rohrleitungen, die diese Wärme verteilen. So, und wenn wir es aber schaffen, genau die Temperatur zu jedem Außenklima bereitzustellen von der Heizung, die am Ende am Heizkörper gebraucht wird, dann verhindern wir diese Verluste, ohne dass wir in unseren Räumen etwas davon merken. Also es wird genauso warm, aber wir haben eben weniger Verluste, weil wir haben von dieser mehr produzierten Wärme gar nichts. Und das kann
ich muss super. Und das kann man dann heben, dieses Potenzial.
Dieses Potenzial kann man einfach dadurch heben, indem man die Temperatur am Heizkessel an der Regelung so einstellt, dass es mehr passt. Das ist ein bisschen Arbeit. Es ist ein bisschen Arbeit, aber man muss sich quasi erstmal beschäftigen damit, wie das grundsätzlich funktioniert. Also vielleicht ein Video angucken vom Energiesparkommissar oder ein Buch nachlesen. Und dann muss man sich dann eine Betriebsanleitung von der Heizung aus dem Keller holen oder aus dem Heizungsraum und muss gucken, wie es bei der eigenen Heizung funktioniert. Und das ist also keine riesengroße Sache und man hat ein riesen Einsparpotenzial, Größenordnung. Zwischen 5, die hat man immer, 10% manchmal auch. Es geht bis hoch auf 30% und mehr. Je nachdem, wie viel oder wie uneffizient die Heizung eingestellt ist.
Ja, und wer das auch wissenschaftlich nochmal beleuchtet haben will, wir waren mal beim ISFH, Forschungsinstitut Hameln, die haben sich mit Wärmepumpen und Heizungen in großen Gebäuden beschäftigt. Es gibt tatsächlich Studien darüber, dass 20-30% der Wärmeleistung in Gebäuden verschwendet wird. Das ist eigentlich unfassbar viel Energie, die da durch den Schornstein geraucht wird, sozusagen, weil die Heizungen falsch eingestellt sind. Ich bin da sprachlos. Das ist sogar EU-weit. Also es ist jetzt nicht ein deutsches Problem, das ist EU-weit. Das ist ein bisschen wie bei dem Strom. Da habe ich auch mal gelesen, dass durch ineffiziente Elektrogeräte ungefähr 15-25% des Stroms in der EU verschwendet werden und dass man den einsparen könnte, wenn man diese gegen neue effiziente Systeme austauschen würde. Das fand ich auch eine unglaubliche Zahl. Und ich muss dir jetzt was gestehen, Carsten. Ich habe hier unten eine Gasheizung noch bei mir drin. In meinem Haus. Ich habe das ja erst seit ein paar Monaten. Ich wohne hier seit einem halben Jahr. Ich habe noch keine. Ich habe sozusagen mich schon mal hingesetzt und habe die Nachtabsenkung gemacht. Das ist ja bei Gasheizung sowieso nicht ganz so schlimm.
Ganz einfach.
Bei Wärmepumpen macht man das ja nicht. Ja, das habe ich gelernt. Ich habe dann auch gemerkt, dass diese Temperatur viel zu hoch eingestellt war. Ich habe die ja so ein bisschen runtergemacht und gleich, weiß ich nicht, 10% weniger Gas. Also ich muss jetzt schätzen, weil du weißt es ja immer erst am Ende des Jahres ganz genau, wie es ist. Aber tatsächlich brauche ich, weil das Haus relativ gut gedämmt ist, gar nicht so immer durchlaufen und immer auf dieser riesig hohen Temperatur. Und das würde ich mal schätzen, sind so 10-15% oder vielleicht 5-15%, wo ich so einsparen kann. Und ich habe nichts gemacht. Also ich habe wirklich nichts gemacht. Ich habe nur ein bisschen die Temperatur runtergedreht und es wurde noch warm. So,
genau.
Da habe ich so gedacht, gut, wenn solange es noch warm wird, hat man so plus 3-4 Grad oder plus 5 Grad, so bei so einem kalten Tag, habe ich gesagt, okay, das passt dann noch, hast ein bisschen Puffer, falls es dann doch noch mal kälter wird, ne? Und im Zweifel, so ein Haus ist ja auch ein paar Tage warm oder es dauert also sehr lange, bis es auskühlt. Das ist ja ein großer Energiespeicher, ja. Und dann kann ich es ja auch wieder ein bisschen hochdrehen, wenn ich wirklich merke, ui, jetzt wird es zu kalt. Okay.
Genau.
Das heißt, bei dir, du hast es gerade gesagt, einfach mal gucken, wie ist die Heizkurve eingestellt, beziehungsweise hast du auch reingeschrieben, so einen hydraulischen Abgleich mal zu machen. Aber du hast auch noch ganz, ganz, ganz viele andere. Viele Leute glauben ja, ohne 100.000 Euro Sanierung geht gar nichts bei solchen Maßnahmen. Und welche Maßnahmen kosten fast nichts oder bringen trotzdem überraschend viel? Du hast jetzt gerade diesen hydraulischen Abgleich oder diese Heizkurvenjustierung gesagt. Was hast du da noch so im Petto?
Also was auch, man muss einfach mal in den Keller gucken und wenn man im Keller beziehungsweise im Heizungsraum noch ungedämmte Rohrleitungen hat, das ist meistens der Fall. Also ich kenne fast keinen Keller, wo die Rohrleitungsdämmung optimal und durchgehend und lückenlos gemacht ist. Und wenn es da, gerade da in dem Bereich, wo die Heizkessel sind, also die Wärmeerzeuger sind, und da, wo die Wärmespeicher stehen, also da, wo das Trinkwasser gespeichert wird, das sind oftmals die kritischsten Bereiche. Ne? Da hat man meistens so 3, 4, 5 Meter, die nicht gut gedämmt sind oder gar nicht gedämmt sind. Warum? Weil es immer so ein bisschen, wenn das neu gemacht wird, also die Heizung irgendwann mal ausgetauscht worden ist, dann mussten wir das anpassen und dann ist es meistens irgendwie so ein bisschen komplex, das dann irgendwie für den Heizungsbauer noch nachträglich zu dämmen. Und das interessiert, hat den eh keinen interessiert früher. Das heißt, es gibt ganz viele Heizungen, wo immer noch 4, 5 Meter, manchmal mehr Rohrleitungen nicht gedämmt sind. Und genau diese Stellen am Heizkörper, also am Heizkessel und am Speicher, das sind die Rohre im kompletten System, die am wärmsten sind. Ja, das ist ja oftmals deutlich, also gerade Trinkwasserspeicher 60 Grad Standard. Ja. Wir haben ja die höchsten Temperaturen im kompletten System, im ganzen Haus. Und deswegen sind diese Stellen genau die wichtigsten. Das heißt, wenn wir diese Stellen nachträglich dämmen, das kostet uns meistens nur ein paar Dutzend oder sagen wir mal 100 Euro, das macht sich schon im ersten Vierteljahr der neuen Heizperiode bezahlt. Und deswegen hat das auch eine Rendite von mehreren 100%.
Okay, also das ist sozusagen eine relativ günstige Geschichte, in den Baumarkt fahren, sich diese Dämmmaterialien zu holen und das dann so zu ummanteln und ein bisschen festzukleben, das dicht ist vielleicht. Ne? Du hast vorhin genannt, diese teuren Maßnahmen, Dämmung machen. Dämmung polarisiert auch sehr, also muss man auch sagen, gibt es auch viele Dämmungshasser. Du hast jetzt gerade Dämmung im Heizungskeller angesprochen, aber wo lohnt es sich denn noch oder wird es auch überschätzt, diese Außendämmung, diese Fassadendämmung? Würdest du sagen, nee, bevor ihr das macht, macht lieber nochmal was anderes? Oder gibt es auch so eine Dämmung, wo du sagst, ja, das ist schon eine Dämmung, das steht auch in deinem Buch drin, ich glaube, Dachgeschossdecke oder, genau. oder Keller. Ja. Das sind so die Dämmungen, die kannst du machen, aber das ganze Haus in Watte packen, weiß ich nicht.
Also zunächst mal die großen Maßnahmen, von denen wir vorhin schon gesprochen haben, Wanddämmung von außen, also Wärmedämmverbundsystem oder Vorhangfassade, das sind Maßnahmen, die sind so teuer, die macht man nur dann, wenn es einen Instandsetzungsbedarf gibt. Ne? Das Zeug ist, der Putz ist kaputt, fällt von der Wand und dann muss man da irgendwie ran und dann kann man auch dämmen. Ne? Das ist ein guter Zeitpunkt. Und genauso ist es im Dach auch. Wenn das Dach irgendwann mal kaputt ist oder undicht ist, dann muss man an die Dacheindeckung ran und dann kann man auch gleichzeitig das Dämmen noch mitorganisieren. Man macht sowas aber nicht vorzeitig. Dafür ist es eine zu hohe Investition. Es gibt aber...
Das bei mir auch so.
Ja.
Also das Leute, abonniert auch gerne mal diesen Kanal hier, Alles wird Strom. Wir werden ja auch auf den anderen Kanälen darüber machen. Aber bei mir zu Hause ist es tatsächlich auch so, dass ich ein Dach habe, das jetzt noch relativ gut ist. Und das ist auch ein bisschen gedämmt, aber nicht so viel. Und das kommt bei mir nämlich auch nochmal. Also bei mir auf meinem Kanal, da werde ich auch nochmal darüber berichten. Und du hast vorhin gesagt, kühlen oder wärmen oder heizen. Jetzt sitzen wir gerade im August, es ist irgendwie draußen gefühlt 30 Grad. Wir werden auch mal nochmal eine Folge machen mit dir, auch bei Alles wird Strom, beziehungsweise auch bei mir auf dem Kanal, wo du nochmal sagst, wie man die Wärme eigentlich aus dem Haus raushalten kann, weil viele Energiefresser ist ja auch, wenn du jetzt in Zukunft immer alles kühlen musst wahrscheinlich, ne?
Genau, das wird
in Zukunft
eine
große
Rolle spielen.
Und dann ist ja eine Dämmung auch, genau, und eine Dämmung ist ja aber auch wichtig fürs Kühlen, beziehungsweise fürs Wärmen sowieso, aber fürs Kühlen auch, damit das Haus nicht so schnell so heiß wird, so warm wird, oder?
Das spielt da auch auf alle Fälle eine Rolle und da wir aber jetzt ja wissen, dass die großen Maßnahmen immer nur gemacht werden, wenn was kaputt ist, braucht es eben noch ein paar Maßnahmen, die man auch machen kann, die jederzeit möglich sind. Und da gibt es eine ganze Menge. Also es gibt in Häusern meistens immer irgendwo versteckt noch Hohlräume. manchmal in der Dachschräge, wo man dann vom kalten Spitzboden rankommt. Manchmal gibt es eine Abseite, also dieser Trempelraum, dieser dreieckige, ne, im Dachgeschoss. Die sind meistens auch ein absolutes energetisches Desaster. Und dann, oder Holzbalkendecken. Ja. Holzbalkendecken haben immer eine Hohlschicht dazwischen. Die lassen sich, also all diese Dinge, der Zwischensparrenraum von einem Schrägdach, eine Holzbalkendecke, der Hohlraum oder eben auch dieser Trempelraum, die lassen sich sehr schnell und einfach und sehr extrem kostengünstig mit Hohlraumdämmung ausblasen. Also Ausblasfirmen sind darauf spezialisiert und die können das tatsächlich umsetzen für einen. Ne? Und da hat man quasi Maßnahmen, die kosten wirklich nicht viel und haben aber eine ordentliche Rendite. Also das ist, die Renditen liegen da in der Größenordnung ein Vielfaches von dem, was man hier irgendwo in, auf dem Sparbuch oder irgendwie für irgendwelche Wertpapiere bekommt. Die Renditen liegen in den Bereichen von Risikokapital, aber das Ganze ohne Risiko.
Sehr schön gesagt. Du hast auch gesagt, dass es so Energiefresser gibt im Einfamilienhaus. Was sind denn so typische Energiefresser? Sind das diese Ecken und Kanten, die einfach gar nicht gedämmt sind? Oder wo verschwindet die meiste Wärme? Ist das das? Oder ist das immer das Dach oder immer die Fenster also oder so?
Die Dächer sind zumindest der neuralgischste Punkt in einem Haus, weil wir hier, anders als beim Mauerwerk, da haben wir meistens ja eine Putzschicht. Eine Putzschicht ist dicht. Das Mauerwerk ist in irgendeiner Form funktioniert, zumindest in Bezug auf die Luftdichtheit. Und im Dach haben wir aber so ganz, ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass da manchmal irgendwie extremes Chaos besteht. Und insbesondere in Verbindung mit Hohlräumen haben wir eben ein ganz massives Wärmeproblem, wo Wärme verloren geht. Mhm. Deswegen ne, dieser Hinweis eben auf diese Hohlräume. Holzbalkendecken, Zwischensparrenbereiche, die hohl sind, die kann man wunderbar nachträglich dämmen und eben auch diese Trempelräume. Aber es gibt auch Energiefresser an anderen Stellen. Die sind auch komplett wenig beachtet oder kaum bekannt. Eines davon ist zum Beispiel, die wenigsten Menschen wissen, dass das meiste Warmwasser, das wir verbrauchen, für die Körperhygiene drauf geht. Also es muss geduscht werden. Und durch das Duschen gehen in der Regel so 70% des Warmwasserbedarfs aufs Duschen. Das ist wirklich, fürs Duschen brauchen wir das meiste Warmwasser. Dann geht ein bisschen in der Küche noch drauf, ein bisschen fürs Zähneputzen, Hände waschen. Aber das meiste ist tatsächlich das Duschen. Und die Duschbrausen, ne, also da quasi da, wo das Wasser rauskommt, die verbrauchen in der Regel so zwischen 12 und 15 Liter beim Standardwasserdruck in Deutschland. 12 und 15 Liter. Die brauchen wir aber.
In der Stunde oder
in
wie
der,
viel?
In der Minute, habe ich gar nicht gesagt. Genau.
In der Minute.
12 okay, bis 15 krass. Liter in der Minute. Also quasi so ein Putzeimer voll Wasser pro Minute ist fast, geht da durch. Ne? Und wenn wir dieses Wasser reduzieren wollen, geht das ganz leicht. Es gibt nämlich mittlerweile sehr, sehr gute Duschbrausen, die verbrauchen eben nur noch 5, 6, 7 Liter Wasser pro Minute und du merkst es unter der Dusche aber gar nicht, weil einfach die Düsen anders konstruiert sind, so dass du quasi vom Duscherlebnis, das ändert sich nicht. Auch das Ergebnis, ne? Ich habe lange Haare, kann man jetzt nicht sehen, wenn man nur hört, aber wenn ich in der Dusche, ich habe so eine Sparbrause, ne? Die braucht nur 6 Liter Wasser pro Minute anstatt 15 oder 12. Das heißt, mehr als eine Halbierung des Trinkwarmwasserbedarfs oder des Warmwasserbedarfs von diesen 70%, das wir fürs Duschen brauchen, können wir einfach so reduzieren für relativ wenig Geld. Duschbrausen standardmäßig, die kosten so vielleicht 25 bis 50 Euro, sparen mir aber 200 Euro pro Jahr an Warmwasserkosten, also quasi also das Warmwasser bereiten, also Heizenergie, Wasser und Abwasser. Wir haben ja drei Dinge, die wir dadurch reduzieren. Und wenn wir die Kosten zusammenzählen, dann im normalen Haushalt 200 Euro sind da gar nichts. Ne? Und die Duschbrause kostet aber nur richtig teure 50 Euro. Ja? Und das heißt, im ersten Jahr macht sich das schon vierfach bezahlt. Also Rendite kannst du sagen 400%.
Mega, ja, ich habe, das ist bei mir auch so ein Pain. Ich habe ja die Gasheizung noch, die macht ja auch warm Wasser. Das ist jetzt das Erste, was ich gerne bei mir umstellen wollen würde. wo ich sage, okay, da machen wir jetzt eine Brauchwasserwärmepumpe rein, damit ich kein Gas mehr wenigstens in diesen Zeiten fürs Warmwasser, fürs Händewaschen, fürs Duschen natürlich auch dann mache. Und bei Robin, der macht das auch. Der will jetzt auch Wärmepumpe einbauen, Solar aufs Dach machen. Also schaut bei ihm auf dem Kanal auch gern vorbei, weil heute ist Robin ja leider nicht dabei. Aber trotzdem ist er im Gedanken natürlich hier bei uns.
Ja,
auch wenn wir ihn hier sehr vermissen. Ja. Und hat er sich auch verdient. Er ist nämlich im Urlaub mit seiner ganzen Family im Norden von Italien, glaube ich.
Oh, schön, da war ich auch vor kurzem.
Meine Frau ja herkommt. Genau, und das ist eine sehr schöne Gegend. Deswegen lassen wir ihn da einfach das genießen.
Ja, und das darf ich ganz kurz was dazu sagen noch,
ja,
weil du gerade gesagt hast, Trinkwarmwasserwärmepumpen. Hier spielt die Duschbrause zum Beispiel gleich eine ganz große Rolle. Also jetzt unabhängig, ob es eine Warmwasserwärmepumpe ist oder eine Wärmepumpe, also Luftwasserwärmepumpe, mit der ich am Ende mein Warmwasser mache, ist vollkommen egal.
Ja.
Wir brauchen für das Warmwasser höhere Temperaturen. Ne? Also ne, die Wärmepumpe muss eine höhere Temperatur fürs Warmwasser machen als fürs Heizen. Und das ist aber für die Wärmepumpen genau der Teil der Arbeit, die eher aufwendig ist und damit eher ineffizient. Und wenn wir quasi das Trinkwarmwasser, den Trinkwarmwasserbedarf durch die Sparbrause reduzieren können, erhöhen wir die Effizienz unserer Wärmepumpenanlage gleichzeitig auch noch dazu.
Ja, genau, genau. Also ich werde das auch machen, ich werde das ja bauen, ich werde euch darauf auf dem Laufenden halten. Ich werde auch Solar bauen, das ist immer noch nicht hier auf dem Dach, das muss ja natürlich auch kommen, weil mir ist klar, ich will ja weg vom fossilen Verbrennen, deswegen alles wird ja Strom, wir berichten euch hier drüber auf unseren Kanälen natürlich, deswegen jetzt das Abo dalassen, auch beim Energiesparkommissar, beim Carsten mal vorbeischauen und ein Abo dalassen und jetzt, lieber Carsten, und du hast ja auch ganz viele andere Bücher geschrieben, das muss man ja auch mal sagen, also wie funktioniert die Wärmepumpe für Dummies, so eine Art Anleitung, hast du so über Wärmepumpen gemacht, also hatte ich das Gefühl, das war wirklich so schön geschrieben und auch Energiesparmaßnahmen, die du in deinen anderen Büchern, du hast ja viele Bücher schon geschrieben.
Das ist jetzt das dritte,
also schaut
viele,
da gerne mal.
Ne, viele, aber
viele noch nicht, aber es sind wirklich gute Bücher, macht super Spaß, genau, also wir sind auch gerade am überlegen oder ich bin auch gerade am überlegen, dass ich mal so Balkonkraftwerke für Dummies und oder Solaranlage für Dummies mache. Ich starte jetzt eine Reihe mit der Solaranlage und auch mit den Wärmepumpen, wo ich das irgendwie von Grund auf alles erkläre und wieso ich mich für was entscheide. Du hast jetzt aber gerade mal gesagt bei dem Haus, dass wir viel über die Dinge reden, die wirklich teuer sind. Und du sagst jetzt aber, eine komplette Sanierung ist Unsinn, es sei denn, es ist wirklich notwendig, weil so ein Haus, und das muss man sich ja auch klar machen, immer auch eine große Investition ist und man muss dieses Haus auch irgendwo instand halten. Das heißt, wenn es muss, das Dach zu machen oder die Fassade mal zu machen, dann kann man das gleich mitmachen. Aber du beschreibst in deinem Buch im Grunde so eine Art Mittelweg, ja, mach dann, wenn es muss, dann muss, ja, aber wenn es nicht muss, dann mach doch erstmal das und das und das und das und das. Das wäre dann der richtigere Weg, beziehungsweise günstigere Weg. Und dann, wenn es ein bisschen Budget auch vielleicht da ist, dann kann man sich entscheiden, die größeren Sachen anzugehen. Weil du sagst, du sprichst ja auch über Sanierung, Fenstertausch, bevor man irgendwie die Fassade dämmt, soll man erstmal sich die Fenster angucken, ne? Und dann muss man aber aufpassen, dass die Fenster nicht so gut gedämmt sind, dass man dann plötzlich die Fassade nachdämmen muss, weil die Fenster dreimal so gut gedämmt sind,
okay,
wie die Fassade.
Das habe ich noch nicht gesagt. Also das ist keine Information, die von mir kommt.
Das ist zumindest hier bei mir der Fall, bei mir in meinem Haus, da haben sie dreifach verglaste Fenster eingebaut, die sind so gut gedämmt, dass jetzt die Fenster die wärmere Fläche sind als die Wand. So,
das ist aber immer so, das ist Problem, ganz, das wäre auch so gewesen, wenn du ein zweifach wärmeschutzverglastes Fenster eingebaut hast, das heißt, das ist eher so eine Desinformation, die häufig unterwegs ist, auch bei den Fensterbauern, die sagen, nimm lieber die zweifach verglasten, weil dann hast du mit Feuchte und Schimmel kein Problem, das stimmt aber nicht immer, weil meistens sind auch die zweifach verglasten Fenster schon besser als die alte Wand, wenn du
schon besser als das alte.
Das heißt, es spielt überhaupt keine Rolle. Du brauchst einfach eine zusätzliche andere Maßnahme, die den Feuchteschutz in deinem Haus organisiert. Und das ist einfach
Weil das
ist ein kleiner Lüfter im Bad, der reicht aus, der dauerhaft 24/7 läuft.
Ja, ich habe da, ja? Genau.
Und dann hast
also
du das Thema.
Ich habe das tatsächlich aber in den Räumen, also ich habe die Fenster in den Räumen, das ist, schweifen wir hier ein bisschen ab, ich habe die Fenster in den Räumen und ich habe eine Außendämmung, die ist aber nicht der Standard von der, also die ist schon ganz okay, das sind irgendwie 10 cm, aber die Fenster sind jetzt so gut, dass ich das gekippt habe. Vorher
nein,
waren die Fenster
nein,
sozusagen
definitiv
ein bisschen,
nicht, kann ich dir ganz, ganz klar versichern. Mit 3-4
okay.
Zentimetern ist deine Wand schon besser, als dein Fenster sein kann. Deswegen musst du dir überhaupt
okay.
gerade Gedanken machen. Bei dir ist alles safe. Ganz
okay, weil ich hatte nämlich, ich habe dann jetzt einfach ein bisschen mehr geheizt und schwuppsdiwupps war es weg.
Ja.
Also ich habe dann einfach ein bisschen die Temperaturen in den Räumen hochgemacht und das, und in den Außenwänden waren so ein bisschen Risse. Und das war jetzt, kam noch nicht wieder. Mal gucken, den nächsten Winter. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Ne?
Ja, also
der Gutachter, der hier war, der sagte mir, ja, da müssen sie dann wahrscheinlich irgendwann mal die Außenfassade dämmen, aber vorher können sie auch einfach ein bisschen mehr heizen. Ich sage, okay, dann heize ich einfach ein bisschen.
Also der, ganz klar, der Wärmeschutz deiner Wand mit 10 cm ist deutlich besser als dein Fenster. Du musst dir überhaupt keine Gedanken machen.
Ja.
Und was du brauchst,
genau.
Damit du das Schimmelproblem, also es gibt ja immer noch so ein paar Wärmebrücken, immer mal diesen übrig. Ne?
Genau, das ist nämlich das Problem.
Genau.
Also die Fenster sind nicht so gut eingebaut und da sind so Kältebrücken
genau.
an den Fenstern. Und
das heißt,
das ist so
nicht
ein bisschen,
die Wand das Problem, sondern die Wärmebrücken sind das Problem. Und das heißt, du musst anstatt jetzt irgendwie noch zusätzlich dämmen, du musst einfach nur einen kleinen Lüfter im Bad einbauen, der dir die Hauptfeuchte Last, weil die passiert immer im Bad, sofort nach draußen transportiert. Da habe ich wunderschöne Videos
okay.
zugemacht. Und dann kann sich diese Feuchte aus dem Bad nicht mehr in die anderen Räume bewegen. Und wenn sie das nicht mehr kann, kann sie sich auch nirgendwo mehr niederschlagen. Deswegen, kleiner Lüfter ins Bad, der kostet 250 Euro plus Einbau. Und dann bist du das Problem
ja,
für immer los.
Genau, es gibt ja sogar welche, die du einfach in die Wand reinsetzen kannst
genau.
und fertig.
So
ne?
einmal.
Also und die schaffen wirklich auch relativ viel Kubikmeter. Da war ich ganz begeistert.
Du musst nicht
gut,
viel.
Aber ja. Lass uns nochmal zurück zum Thema kommen. Vielleicht
ja.
muss der Max jetzt hier alles rausschneiden, was
ja,
wir gerade geredet
ja.
haben.
Ich wollte es ja ganz kurz aufklären, damit du nicht jetzt irgendwie da falsche Sachen machst.
Ja, weil das Ding ist, wenn wir jetzt schon dabei sind, aber ich habe das hier in meinem Schlafzimmer das Problem und wir haben hier oben gar kein Badezimmer. Also wir benutzen das nicht. Also da ist zwar ein Badezimmer, aber da wird nicht geduscht. Ne? So, das Duschen findet auf dem ersten Stock statt. Das heißt, die Feuchte, die da ist, die kommt so von uns. Und das ist jetzt nicht so viel, aber man ist im Schlafzimmer halt doch immer 10 Stunden oder 8 Stunden beim Schlafen. Da ist ja schon viel Verdunstung. Und ich glaube, das war tatsächlich wo wir das dann ein bisschen hochgedreht haben, kam es nicht mehr wieder.
Ja.
Also,
und die
aber
Tür
das können wir uns ja vielleicht nochmal
im Detail. Ganz wichtig.
Genau. Und
Tür zumachen. Ja, nicht offen lassen, weil viele denken, da kann man so ein bisschen durchlüften. Aber wenn das Schlafzimmer etwas niedriger beheizt ist, dann kommt die warme, feuchte Luft aus den anderen Räumen in das Schlafzimmer, kühlt ab und kondensiert. Und wenn du die Tür zumachst, kann das nicht passieren.
Ah, okay. Oder man macht das heiß, mein Schlafzimmer genauso warm wie alle anderen.
Oder das, genau. Das
okay.
ist ja die
genau.
andere Alternative.
Okay. Lass uns nochmal zurückkommen zu dem zu der Wirtschaftlichkeit von deinen ganzen Punkten, weil wir sind ja hier, wir reden immer viel über Strom. Du hast auch Bücher geschrieben, wo du sagst, naja, selber Strom machen ist schon schlau. Entweder für und mit dem Strom dann auch Wärme zu produzieren oder auch Kühle zu produzieren. Das wird ja jetzt
genau.
immer größeres Thema, siehe Klimawandel. Sei Dank, wie verändert sich Photovoltaik? Verändert Photovoltaik auch die Wirtschaftlichkeit von solchen Sanierungen, wenn man jetzt, sage ich mal, auf die Wärmepumpe guckt, auf die Warmwasserwärmepumpe oder solche Klimaanlagen, ist das dann interessant für die Leute da, also wenn sie das Geld haben, vielleicht auch nochmal selber anzufangen, Strom zu machen, wenn wir schon mal beim Thema sind?
Also sowohl für die noch keine haben, ist es interessant, weil die Photovoltaik, die ist ja jetzt im Moment auf dem Weg, die wichtigste Energieerzeugung global zu werden. In 10 Jahren wird sie das sein. Wir sind also jetzt im Moment noch auf dem Weg dahin, aber das wird passieren. Einfach, weil die skalierbar ist, weil die immer billiger wird und das mit dem billiger werden wird kaum aufhören. Wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, was die Preisentwicklung nach unten angeht. Und dasselbe gilt auch für die Speicher. Für die Speicher sogar noch mehr. Das heißt, Photovoltaik spielt eine Riesenrolle, aber nicht nur für die noch keine haben, sondern auch für die schon seit 20 Jahren eine haben und die jetzt nach 20 Jahren in den nächsten Jahren aus der Förderung rausfallen. Ne? Die hatten ja jetzt quasi alle noch 20 Jahre Vertrag gesichert für jede Kilowattstunde eine Einspeisevergütung. Die fallen jetzt aber weg. Und zwar von 2027 bis 2031, die nächsten 5 Jahre, sind das 500.000 Anlagen, die aus dieser Solarförderung rausfallen. Und die brauchen jetzt in irgendeiner Form ja auch eine Idee und eine Strategie, wie sie jetzt ihre Anlage in Zukunft nutzen. Weil die hält ja noch. Vielleicht 10, 15 Jahre. Die ist ja jetzt nicht auf einmal irgendwie, kann abgebaut werden. Das ist ja nicht so. Und da spielen all diese Dinge eine große Rolle. Warmwasserwärmepumpe, Klimaanlagen, gerade im Sommer. Ne? Im Sommer, wenn die größten Erträge passieren, können wir mit den Klimaanlagen quasi sogar das Netz noch ein bisschen entlasten. Also es passt alles wunderbar zusammen.
Okay, also ich habe auch, muss ich ein bisschen Werbung machen, in eigener Sache. Wir werden morgen eine Folge aufnehmen mit dem Michael Vogtmann von der Deutschen Gesellschaft für Solar in Franken, ist das, glaube ich. Und die machen ja so Seminare. Und da machen wir zum EEG, zu dem Auslaufen der Förderung, die jetzt kommt ab 2027, machen wir nochmal ein Video, machen wir nochmal eine Folge. Und machen da auch ein bisschen Werbung für seine Akademie. Das ist nämlich ein super Thema. Also es gibt dann so eine Übergangsfrist, wo man so 5-6 Cent bekommt noch für die Kilowattstunde, wenn man einspeist. Aber dann, wenn man ausgelaufen ist oder dann in 2027 eine neue Anlage baut, muss man sich tatsächlich selber um die Direktvermarktung, nennt man das, dann kümmern. Das heißt, die Solaranlagen werden in die Pflicht genommen, ihren Strom selber zu verkaufen oder einen Anbieter zu finden, der das für einen tut. Und das ist gar nicht so ohne, weil so eine alte Anlage, 20 Jahre, die hat in der Regel diese technischen Voraussetzungen gar nicht. Das heißt, da kommt dann nochmal eine Investition auf die Leute zu und dann müssen wir sich entscheiden, entweder sie machen das, diese Investitionen, neuen Zählerkasten oder auch diese Messstellen neu reinsetzen oder sie sagen, wisst ihr was, Leute, ich mache hier Null-Einspeisung, ich schicke hier einfach gar nichts mehr ins Netz rein, die Vergütung mit 5, 6 Cent, das ist mir eigentlich egal. Der Eigenverbrauch ist das, was sich total lohnt und warum die Solaranlage ja immer noch wirtschaftlich ist und wer es nicht glaubt, ich habe auch ein Video gemacht bei mir auf dem Kanal, verschenkt nicht euren Strom. Da hatte nämlich jemand eine Solaranlage, die ausgelaufen ist und der hat dann gesagt, wisst ihr was, Leute, ich mache hier zwar jetzt noch weiter, aber ich baue mir keine neuen Solarmodule drauf, obwohl die ja jetzt doppelt so gut sind. Also der hatte von 5 kW, hätte der auf 10 kW hochgehen können, locker, flockig. Ne? Und hat er aber nicht gemacht, weil er gesagt hat, nee, die Solarmodule, die halten wahrscheinlich nochmal 20 Jahre. Warum soll ich das machen? Wir sind hier zu zweit, wir haben sehr wenig Stromverbrauch, wir haben zwar ein E-Auto, aber es ist jetzt nicht so, dass wir hier so ein riesen Haus haben. Es war so ein kleines, rein Mittelhaus. Wir brauchen es eigentlich nicht. Und ich bin eher ein Freund von dem nicht wegschmeißen, sondern weiter nutzen.
Ja.
Und er hätte auch wahrscheinlich die ganze Anlage nochmal neu umbauen müssen, weil die neuen Module halt deutlich größer waren. Man hätte sozusagen neue Dachsparren, Befestigungen, neue Haken setzen müssen. Also man hätte wirklich alles im Grunde komplett auf links drehen müssen. Dann hat er gesagt, nee, komm, ich mache jetzt einfach einen großen Akku rein, mit Speicher und das ist dann sozusagen das, was dann die ganze Geschichte auch super interessant macht. Also der hatte am Ende tatsächlich irgendwie sogar mit Umbau der Anlage und neuem Speicher reingebaut, neuen Wechselrichter, noch 4.500 € plus auf seinem EEG-Konto, was er damals von mir Vergütung gekriegt hatte, mit Umbau und war immer noch im Plus und war eigentlich ganz happy. Er sagte, selbst wenn der Wechselrichter jetzt nochmal kaputt geht oder irgendwas anderes, das kann ich locker sozusagen daraus stemmen und ich spare so viel Geld mit dem Bezug, Nicht-Bezug des Stroms, dass mich das wahrscheinlich auch nicht mehr jucken wird. Und das war so ein netter Rentner, ein ganz tolles Ehepaar, die gesagt haben damals, wir machen das jetzt einfach. Und das fand ich eine ganz coole Geschichte. Also schaut euch das Video gerne an. So, jetzt habe ich gesagt, Wirtschaftlichkeit, Solar, sagst du absolutes Ja. Jetzt haben viele noch eine Öl- und eine Gasheizung in Gebäude, die ja auch extrem viel Energie braucht. Und wir haben in ganz vielen Videos ja vorgerechnet und aufgezeigt, das hast du ja auch ganz, ganz toll gemacht, so eine Warmwasser-Wärmepumpe oder auch eine normale Wärmepumpe lohnt sich insbesondere dann, wenn du sogar einen Teil deines Stroms selber machen kannst. Also diese Warmwasser-Wärmepumpe beziehungsweise auch die großen Wärmepumpen fürs Heizen des Hauses. Das sagst du auch den Leuten, wenn ihr könnt, macht das, vor allen Dingen in Kombination mit Solar, weil das auch eine gute Geschichte ist.
Genau, also es ist sogar so, dass ich diese Maßnahmen selbst bezahle. Mit einer Rendite von 6% kommst du da im Prinzip wieder raus, wenn du schon eigenen Photovoltaikstrom hast und kaufst eine Warmwasserwärmepumpe oder eine Klimaanlage, um auch mit der zu heizen, nicht nur zu kühlen, sondern auch zu heizen, dann ist es bei der Trinkwarmwasserpumpe sind es, glaube ich, 6%, die wir ausgerechnet haben, und bei der Klimaanlage ist es sogar noch ein bisschen mehr, wenn wir die mit eigenem Strom beheizen. Und zwar abgerechnet, quasi, was ich aus der Vergütung nicht bekomme und so, also wirklich sauber ausgerechnet, die Dinge, die bezahlen sich selbst.
Das ist ja der Hammer. Wir haben vorhin drüber gesprochen, also Klimaanlagen, meinst du Klimaanlagen, die heizen und kühlen können im besten Fall, also dieses Split-Klimagerät?
Sozusagen die Luftwärmepumpe nennt man die ja auch, ne?
Ja, genau. Ja, genau. Das sind die Dinger, die man aus dem Urlaub kennt, wo draußen ein Gerät an der Wand ist und innen ein Gerät an der Wand ist. Die sind perfekt aufeinander abgestimmt, machen aus einer Kilowattstunde Strom 4 bis 5 Kilowattstunden Wärme oder Kälte. Ne? Also das ist super effizient, das dann mit Strom zu betreiben. Und wenn der Strom vom Dach kommt, umso besser. Wir hatten das Thema eben gerade auch schon mal so ein Stück weit. Die Leute haben Angst vor Schimmel. Wenn sie irgendwie was sparen, also sprich zum Beispiel die Heizleistung ein bisschen runterfahren, um ein bisschen Geld und Gas zu sparen, ist das begründet oder sagst du, nee, eigentlich ist das nicht berechtigt?
Ja gut, das Thema Schimmel spielt ja eine große Rolle. In den letzten Jahren, Jahrzehnten ist das Thema ja nicht besser geworden, obwohl die Häuser besser geworden sind, sondern Wohnsituationen haben sich geändert, die Art und Weise, wie wir Wohnungen benutzen, es wird mehr geduscht als vor 30 Jahren. Das heißt, auch Schimmel ist einfach kein kleineres Thema geworden, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, Wohngesundheit, das fällt bei mir immer unter dem Thema oder unter dem Überbegriff Wohngesundheit wird das bei mir behandelt, spielt der Schimmel und die Feuchte immer eine Rolle. Und deswegen spielt das Thema auch in den neuen Ratgebern eine Rolle. Ne? Weil immer dann, wenn du auch den Wärmeschutz in irgendeiner Form an einer Stelle verbesserst oder die Luftdichtheit verbesserst und damit veränderst du auch die bauphysikalischen Rahmenbedingungen, und dann kann es immer auch mal sein, dass das Thema feuchte Schimmel irgendwie eine Rolle spielt. Und deswegen haben wir das auch extra darin noch behandelt, um eben da einen Rundumschlag zu machen, nicht zu sagen, okay, macht mal und dann gibt es ein Problem, sondern auch die Dinge, die dann problematisch sein könnten, die haben wir zumindest abgearbeitet und haben gesagt, wie die Lösung aussieht.
Und das führt ja gleich mal zu meiner nächsten Frage. Du hast ja wahrscheinlich viele Fehler erlebt. Also welche Fehler siehst du denn? Was sind so die größten Fehler oder die immer wieder passieren, wenn jetzt die Leute anfangen, Eigenleistungen zu machen? Was sollten Heimwerker beachten, beziehungsweise sollten sie doch dann lieber den Profi holen? Was würdest du sagen?
Nein. Was sind so die Fehler? Das Thema, wir haben es eben ja schon mal so ganz kurz angeschnitten, das Thema Feuchte und Schimmel ist ein ernstzunehmendes, aber die Lösung ist auch relativ einfach, die man hinbekommen kann. Du hast vorhin gesagt, dein Schlafzimmer ist zwar im Obergeschoss weit weg vom Bad, aber dennoch spielt, das Thema Feuchte aus dem Bad eine ganz große Rolle. In jedem
Haus. Und jetzt, ich muss das noch ergänzen. Wir haben nämlich eine durchgehende Wendeltreppe von der Küche, die hochgeht in den ersten Stock. Mhm. Und da kommt natürlich auch viel Feuchtigkeit hoch, sage ich mal, in den ersten Stock und geht wahrscheinlich dann auch ins Schlafzimmer rein, wenn das sowieso kühler ist als die anderen Räume. Ha, jetzt habe ich's, weil das kann nämlich dann der Grund sein, weil aus der Küche, natürlich aus dem Bad, aus der Küche kommt viel Feuchtigkeit nach oben gezogen. Ah ja.
Genau. Und dann machst du die Tür zu und dann hast du das normalerweise, bist du das los. Und dann kannst du noch eine Sache machen, wenn du dann einen Lüfter im Bad hast, der dauerhaft läuft, der braucht nicht viel Leistung, also nur ganz wenige Dutzend Kubikmeter Luft, die der leisten muss. Das ist also nicht vergleichbar mit einer Dunstabzugshaube oder mit einer Lüftungsanlage. Das ist weit davon entfernt. Das muss nur ganz wenig sein. Weiter. Und wenn du dann aber noch in deinem Schlafzimmer ins Fenster einen Fensterfalzlüfter einbaust, der kostet dich vielleicht nochmal 20 Euro. Und dann hast du darüber nochmal ein kleines bisschen eine Frischluftzufuhr über dein Fenster, quasi, weil der Lüfter ja absaugt, hast einen Unterdruck im Schlafzimmer. Da kommt ein bisschen mehr Luft als in den anderen Räumen zugeströmt. Und dann hast du sogar noch mal eine kleine Verbesserung in deinem Schlafzimmer.
Und Falzlüftung musst du kurz erklären, das ist eine Lüftung, die bei einer bestimmten Temperatur bzw. bestimmten Luftfeuchtigkeit geht die sozusagen auf. Das heißt, die öffnet die Fenster, um ein bisschen Luft reinzulassen. Habe ich das richtig erklärt?
Ja, bei dem Fensterfalzlüfter, der ist so gebaut, der verhindert, dass das irgendwie durchzieht. Aber wenn ein Unterdruck im Haus existiert, dann zieht der die Luft in den entsprechenden Raum rein, wo der eingebaut ist. Es ist quasi sowas wie eine Überströmöffnung an deinem Fenster. Also nichts Kompliziertes.
Aber das macht er bei einer bestimmten Luftdruck oder was? Nee, bei einer bestimmten Luftfeuchtigkeit?
Nee, einfach, das ist quasi einfach nur ein mechanisches Teil. Das hat keine Elektroanschlüsse oder sowas. Das ist einfach nur eine Öffnung, die du in dein Fenster einbaust. Ohne dass du das Fenster öffnen musst, ist das immer geöffnet und es kann Luft nachströmen. Weil wenn du im Badezimmer absaugst, hast du ja im ganzen Haus einen gewissen Unterdruck. Und dieser Unterdruck führt dazu, dass über alle Luftlöcher in deinem Haus, die immer existieren, Luft nachströmt. Also das, was da ja rausgeschafft wird über den Lüfter im Badezimmer, der saugt es ja aus dem Bad ab und schiebt es nach draußen, das muss ja irgendwo wieder nachströmen. Sonst hättest du ja irgendwann quasi ein Vakuum im Haus. Das ist ja Quatsch. Ne?
Genau, also ja. Das habe ich auch irgendwann mal gelernt, dass die baurechtlichen Regeln so sind, dass immer auch ein Luftaustausch stattfinden muss zwischen Wänden beziehungsweise in einem Haus, dass man nicht irgendwann erstickt, weil das hier einfach keine Luft mehr da ist, dass immer auch ein bisschen eine Art Sauerstoffaustausch stattfinden muss.
Genau, das heißt, normalerweise wird es organisiert über die Fensteröffnung. Ne? Machst einfach ein Fenster im Moment auf, dann kannst du die Luft austauschen und dann irgendwann machst du es wieder zu, wenn du ausreichend ausgetauscht hast. Dieses Lüften funktioniert aber immer nur dann, wenn man da ist und auch weiß, dass jetzt im Moment gerade ein Bedarf ist. Und der große Vorteil von diesem Dauerlüfter im Badezimmer ist der kümmert sich die ganze Zeit drum. 24 Stunden am Tag.
Ja.
Die ganze
ja.
Zeit mit einer ganz kleinen Menge, aber diese kleine Menge reicht aus, um den Feuchtschutz zu garantieren. Kaum bekannt,
ich habe wieder was gelernt. Ja, super. Also wieder was gelernt und das habe ich nämlich tatsächlich auch schon überlegt, ob ich da einen einbaue oder sogar in den ganzen Räumen hier so Lüfter einbaue. Aber das macht natürlich total Sinn, wenn man das an einer Stelle macht, da wo die meiste Feuchtigkeit ist und gar nicht in jeden Raum, weil der Lüfterverkäufer, der sagt dir natürlich dann, ja, machen Sie es in jeden Raum, haben Sie Ruhe.
Genau.
Und ich denke so, das ist aber ganz schön viel, weil ich habe hier ganz schön viele Zimmer, da musst du ja für jedes Ding, ich weiß nicht, was das kostet, 800 Euro oder 500 Euro, wenn es ein gutes ist, mit Wärmespeicherung und wieder Abgabe und so, dann hast du ja am Ende, weiß ich nicht, 9 Räume oder was und du musst in jeden so ein Ding einbauen. Wenn es auch bei 2 oder einem reicht, ist ja eigentlich Tico-Taco. Ja.
Ich habe dazu auch schon einige Folgen gemacht, die kannst du ja unten mal verlinken, falls das jemand interessiert,
wie
das
funktioniert. Ne?
Genau, da kann man da nochmal draufklicken und kann nochmal gucken, wie das tatsächlich geht.
Wir können wahrscheinlich auch nochmal eine extra Lüftungsfolge machen mit dir, wie man
auch
richtig lüftet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was wir für Themen hier noch besprechen sollen, auch mit dem Carsten. Die größten Fehler habe ich jetzt gerade gefragt. Hast du die jetzt eigentlich beantwortet? Ich weiß es gar nicht. Die größten Fehler, die Heimwerker machen bei DIY, gibt es da so eine Liste, wo du so denkst, ja, meine Fresse, das sind so Sachen, wo ich immer nicht verstehe, weil falsch eine Dämmung anbringen an so eine Rohrleitung, ich glaube, das kriegen die meisten noch hin, die würden ja jetzt wahrscheinlich nicht anfangen, selber die Fenster alle einzubauen, wenn sie es noch nie gemacht haben. Oder aufs Dach klettern, eine Solaranlage installieren und alle Ziegel kaputt machen oder die Dachhaut. Das ist ja jetzt mit den Low-Hanging Fruits, die sind ja eigentlich relativ unkompliziert. Da würde ich mir vorstellen, da passieren nicht so viele Fehler.
Also bei den Sachen, die wir gemacht haben, haben wir erstmal genau erklärt, wie es geht, ne? Damit man keine Fehler macht. Und ich muss zugeben, bei den DIY-Sachen in der Vergangenheit habe ich gar nicht so viel Erfahrung, was da schiefgehen kann, weil ich bin ja meistens geholt worden, bevor die Leute irgendwas machen wollten. Als Energieberater, ne? Und dann da gab es noch gar keine Dinge, die irgendwie schiefgegangen sind. Und damit nichts schief geht, waren wir immer auch mit als betreuende Energieberater dann dabei. Und deswegen.
Und bei euch sind ja auch die großen Sachen gemacht.
Auch das ist, wir hatten eher größere Projekte, deswegen, ich kann ja gar nicht sagen, was so auf der DIY-Ebene alles so falsch gelaufen ist oder falsch laufen kann.
Jetzt gibt es natürlich immer noch so Förderprogramme. Die Bundesregierung hat gesagt, wir machen auf keinen Fall die Förderung von Wärmepumpen weg oder kürzen diese. Jetzt kommt das doch. Verschenken Hausbesitzer auch Geld, weil sie die Förderprogramme nicht kennen oder nicht nutzen? Wie siehst du das? Du berätst ja natürlich immer dafür, dazu. Aber selbst für Split-Klimaanlagen, die ich selber einbaue, weiß ich, hat der Marc hier von Marc Tested, der war lange hier bei mir auch immer wieder auf dem Kanal, der hat da auch 30% für seine Split-Klimageräte zurückbekommen, weil er 2 Stück zusätzlich zu seiner Gasheizung und seinem Holzvergaserkessel da eingebaut hat. Das war wohl ganz cool.
Also die Förderprogramme, ich berate ja nicht mehr zu Förderprogrammen, deswegen stecke ich jetzt auch nicht mehr in den ganz neuen Entwicklungen drin. Ich war jetzt vorgestern beim Alexander Burger und wir haben da ein bisschen über Förderung gesprochen. Das war quasi das erste Mal, dass ich mal wieder so mich abgedatet habe. Also grundsätzlich gibt es Förderprogramme, ja, aber in der Regel ist es ja so, wenn ich irgendwo eine Heizung einbaue, mache ich das ja nicht selbst im DIY. Als Do-it-yourself-Maßnahmen, sondern da ist ja immer ein Fachbetrieb mit dabei. Und die Fachbetriebe, und das kann man, glaube ich, sagen, das ist jetzt mittlerweile ein Standard, die haben das Förderthema logischerweise auf dem Schirm, weil wenn die eine Wärmepumpe, also eine Heizungswärmepumpe zum Beispiel, über 30.000 Euro kostet, dann ist ja quasi, wenn die das mit den Fördermitteln mit kommunizieren und vielleicht sogar organisieren, ist das für die ja ein riesengroßer wirtschaftlicher Vorteil, die sie ihren Kunden weitergeben können. Und deswegen ist es, glaube ich, jetzt mittlerweile sowas wie ein Standard. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es noch einen Heizungsfachbetrieb gibt, die das Thema Förderung komplett außen vor lassen. Also das ist eigentlich undenkbar.
Wenn du jetzt so ein Haus kaufen würdest, wie ich jetzt hier, 50er, 60er Jahre, 70er, 80er, egal. Was würdest du für eine Reihenfolge empfehlen? Wie sollte ich vorgehen? Was du vorhin auch schon gesagt hast.
Ja, die Reihenfolge ergibt sich nicht aus irgendeiner Liste, die ich mir angucken kann, sondern ich muss mir das Haus im Einzelnen anschauen, weil Häuser sind unterschiedlich. Die sind schon, also gebaut wurden, sehr unterschiedlich. Und dann wurde dann immer noch was verändert. Du hast vorhin erzählt, bei dir war schon eine Dämmung auf der Außenwand drauf. Da wirst du nie mehr was machen müssen. Ja, und die Fenster sind auch schon scheinbar ausgetauscht. Auch vorbei. So, das heißt, wir müssen bei dir gucken, was ist noch übrig. Ja? Und das, was übrig ist, was noch getan werden muss, das ist in jedem Gebäude anders. Und deswegen gibt es keine Standardliste, die man im Prinzip so weitergeben kann. Okay. Sondern also, man muss ins Haus rein, muss gucken, was ist da noch im Argen und wo ist vielleicht die billigste und die Maßnahme mit der höchsten Rendite. Und da fängt man an. Und die findet man
bei mir. Das ist eine gute Sache, weil du das sagst, bei mir muss man nichts mehr machen, aber sag niemals nie. Ich habe jetzt hier eine Fassadendämmung drauf, die ist, weiß ich nicht, vielleicht 15, 20 Jahre, ja, sagen wir mal 20 Jahre alt. Und ich würde gerne beweisen, dass es schicke Fassaden-PV gibt. Das heißt, tatsächlich habe ich mir vorgenommen, ich weiß nicht, ob ich das in den nächsten Jahren oder vielleicht erst in 5 oder in 6, 7 Jahren, das ist ja schweineteuer mittlerweile noch, also noch. Ich habe Fassaden-PV gesehen, oder so schicke Ziegel, Solarziegel, die so totschick aussahen, dass ich gedacht habe, das wäre auch in so verschiedenen Farben eine unglaublich schöne Solaranlage an der Fassade und ich könnte im Winter natürlich ein bisschen mehr Stromertrag gut gebrauchen und dass ich sogar gedacht habe, irgendwann müsste ich diese Dämmung wahrscheinlich dann irgendwann abreißen, wenn ich so eine Fassaden-PV baue. Aber das ist noch in der Zukunft. Hast du wahrscheinlich auch noch nicht so viele Berührungspunkte mit, weil das einfach tatsächlich noch richtig teuer ist. Und die Firma meinte zu mir, wo ich auf der Intersolar gesehen habe, sagte so, ab 200 Quadratmeter.
Okay.
Und da habe ich gesagt, ja, also Vorder- und Rückseite, das ist schon, würde ich sagen, 200 Quadratmeter. Aber für so ein Einfamilienhaus oder so ein rein Mittelhaus wie bei mir macht man das eigentlich nicht, sondern man macht das bei einem Neubau. Wenn es sowieso gemacht wird, dann ist so eine Fassade ja sowieso teuer, egal ob man da jetzt Marmorplatten dran macht oder dann eine Fassade, die noch Strom erzeugt, ja, dann ist sowieso, dann ist diese, der Mehr, die Mehrkosten von dem Haus ist ein Bruchteil, ja. Also nur weil da jetzt Solar in die Fassade kommt, dann ist die Fassade ein bisschen teurer oder auch ein Stück weit teurer, aber insgesamt von dem ganzen Haus macht das nur ein paar Prozent aus. Eine Frage habe ich jetzt aber noch,
jetzt bin ich gespannt.
Auch wenn es jetzt schon so lang geworden ist. Was hältst du, oder sagen wir mal 2 Fragen habe ich noch. Was Was hältst du denn jetzt von diesen ganzen Geschichten mit Smart Home und KI und intelligenten Managementsystemen? Also wir haben ja da viele Videos drüber gemacht, ich auch bei meinem Kanal. Das wird bei Robin ja auf seinem Kanal auch kommen, dass teilweise diese Managementsysteme deutlich Strom einsparen, aber wahrscheinlich eher dann, wenn ich sowieso schon diese Komponenten dafür habe mit Wärmepumpe, Speicher, PV-Anlage. Und ja, klar, mit Smart Home kann ich vielleicht auch meine Waschmaschine mal ein bisschen besser anmachen oder den Trockner oder so. Kannst du da auch noch mal so einen Satz zu sagen? Ist das jetzt so die größte Weisheit oder das auch irgendwie einzubauen? Oder würdest du sagen, nee, mach erst mal das andere. Und das andere oder das Smart Home und intelligentes Management ist eher nice to have.
Also ich würde es jetzt nicht als Alternative zu irgendwas anderem sehen, sondern als Add-on, dass wir quasi noch mal ein zusätzliches Element haben, womit wir noch mal cleverer die eine oder andere Kilowattstunde besser nutzen können. Und da wird es ja in Zukunft drauf ankommen, dass wir quasi Strom ist nicht immer zu jeder Zeit in derselben Menge verfügbar. Ja. Das heißt, wir müssen irgendwie Strommengen verschieben, cleverer zu besseren Zeiten nutzen oder was auch immer. Ne? Und dafür sind diese Systeme natürlich grandios. Ich habe jetzt persönlich auch schon Erfahrungen mit. Wir haben seit einem guten Jahr ein Elektroauto, ein E-Auto und haben jetzt seit Dezember letzten Jahres eine Photovoltaikanlage, kurz danach dann auch die Wallbox gebaut bekommen und auch ins, quasi so ein Home-Management-System, mit dem wir unsere Wallbox und unser Auto laden können. Und das ist natürlich grandios, weil ich habe jetzt den Vergleich, also bevor wir das hatten, musste ich immer gucken, ah, jetzt scheint die Sonne, jetzt schalte ich quasi gerade den Ladevorgang ein und oh, jetzt ist aber gerade keine Sonne, verdammt, das ist vor zwei Stunden war schon keine Sonne mehr, oh, jetzt habe ich vergessen auszuschalten. So, okay, jetzt habe ich den teuren Strom aus dem Netz bezogen, um mein Auto zu laden. Und jetzt mit diesem Home-Management-System, das sieht ganz genau, wie viel haben wir jetzt gerade an Ertrag vom Dach und wie viel wird im Haus gebraucht. Und dann kann der Rest, der noch übrig ist, der wird ins Auto geschoben. Und zwar exakt.
Ja, cool.
Und das ist perfekt.
Ja,
das ist
genau.
Super. Also
genau.
Quasi
das,
die
das
Linien,
will ich ja auch.
Die laufen
genau,
direkt super. Übereinander. Ne? Meine Ertragslinie, meine Photovoltaikanlage, die quasi mir so einen Buckel macht. Ne? Und alles, was oben drüber noch über ist, geht ins Auto rein, solange das noch nicht voll ist. Und das ist natürlich fantastisch.
Ja,
das passiert alles automatisch, ohne dass ich irgendwas machen muss. Und das ist clever und das ist gut. Von daher ein klares Ja zu diesem System.
So, pass auf. Und jetzt habe ich doch noch eine Frage. Lieber Carsten, wie heißt dein Buch und wo kann ich das finden?
Also, das Buch heißt einfach sanieren, 25 kostengünstige Maßnahmen für dein Haus. Und erschienen ist es bei Stiftung Warentest. Und man kann es direkt bei Stiftung Warentest beziehen oder ganz normal über jeden Buchhandel, wie das ganz normal auch sonst üblich ist.
Also ich kann das auch bei Amazon eingeben. Ich kann jetzt hier einen Link unten unter das Video packen, lieber Max, mit dem Link zu dem Buch und dann kann man das bestellen oder bei dir auf der Homepage direkt bestellen.
Genau.
Genau. Möchtest du den Menschen noch was mitgeben, was dir persönlich am Herzen liegt, lieber Carsten? Weil ich weiß, du bist ein Freund von Nachhaltigkeit, von Effizienz auch und denkst auch über viele andere Dinge noch zusätzlich nach. Nicht nur immer über das Sanieren und Energiesparen, auch wenn das bei dir schon im Titel steht. Hast du noch was du den Menschen mitgeben würdest, was sie vielleicht, worüber sie nachdenken sollen oder was sie vielleicht in Zukunft tun sollen?
Also ganz, ganz klar, dieses gering investive Maßnahmen-Thema ist so weit unbekannt, dass ihr euch auf alle Fälle mit beschäftigen solltet, unabhängig davon, ob das jetzt mit dem Buch passieren wird oder indem ihr einfach die von mir schon dazu gemachten Videos anschaut, weil vieles von dem, was im Buch ist, habe ich tatsächlich auch schon auf Videobasis umgesetzt und das kann man bei mir auf der Seite finden. Deswegen kümmert euch drum, euer Portemonnaie wird es euch danken und unsere Umwelt letztendlich auch, solange wir noch eine Öl- und Gasheizung haben, weil es werden auch noch ein paar Gasheizungen in Zukunft betrieben werden müssen und wenn wir die aber so ein bisschen, vom Verbrauch reduzieren können und das ist mit diesen Maßnahmen möglich, und dann ist es für uns alle eine gute Sache.
Ja, cool. Also das ist ja auch das das ist ja auch der Titel unseres Podcasts, Alles wird Strom. Mhm. Und die Umkehrung oder die Leute zu überzeugen, erstmal Energie zu sparen und dann vielleicht auf effizientere Maßnahmen umzusteigen, so wie du das ja bei dir auch schon gemacht hast, wie ich das jetzt bei mir zu Hause machen werde und der Robin ja auch hier nochmal gegrüßt an dieser Stelle. Das ist, glaube ich, the way to go. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, was ihr davon haltet, was ihr vielleicht schon für Maßnahmen umgesetzt habt, obwohl ihr das Buch noch gar nicht gelesen habt. Das könnt ihr natürlich auch in die Kommentare schreiben. Welche Themen wir hier noch bespielen sollen, in der Zukunft auch gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sage ich jetzt, diese Folge ist vorbei und verbrennen wahrscheinlich oder hoffentlich auch bald. Wir sehen es in der Welt, dass es ziemlich katastrophale Folgen hat, wenn wir so weitermachen. Also danke an dich, lieber Carsten, für deinen unermüdlichen Einsatz hier, doch Energie zu sparen, damit Haus zu halten, weil sie so wertvoll ist. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis bald. Teilen, liken, kommentieren und an alle eure Freunde, die sagen, hey, das bringt ja alles nichts. Doch, doch, das spart sogar bares Geld. Ciao, ciao und tschüss.
Ciao auch von mir. Bye, bye.